Football Arrive.
Rest warrant, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Ole. Moin, Ole.
Hallo, Kutsche. Vielen Dank für die Einladung.
Cool, dass du wieder dabei bist. Ole Sint, er war schon ein paar Mal hier zu Gast im NFL Boulevard. Wir alle, also die, die Podcasts produzieren, aber auch die, die Podcasts hören, wir sind ja alle Nerds. Aber ihr wisst, Ole ist nochmal ein Nerd-Nerd. Er interessiert sich vor allem für Kicker und Panther in der NFL. Ist das okay, dass ich dich so bezeichne als Nerd-Nerd, Ole? Kannst du damit leben oder ist das eine Beleidigung?
Nein, damit kann ich sehr gut leben. Ich habe mich mit diesem Schicksal längst abgefunden und muss aber auch sagen, ich habe auch sonst wenig Ahnung von allen anderen Sachen. Also das kommt dann noch dazu. Man ist da nicht nur Nerd, sondern man ist wirklich gefangen in seiner kleinen Blase. Aber das gehört dann irgendwie auch zu mir.
American Football, da sind wir uns alle einig, ist die geilste Sportart der Welt. Du hast dir jetzt aber zwei Positionen nochmal rausgesucht, die du besonders feierst, besonders begleitest in Form eines Podcasts, den Sunday Morning Kicker Podcast gibt es. Und jetzt hast du dem Ganzen die Krone aufgesetzt und auch noch ein Buch geschrieben. The Special Ones, Kicker und Panther. Also wirklich über die beiden Positionen. Erzähl mal, Ole, wie kam das denn zustande?
Ja, es war so, dass mein Podcast so langsam auf die 200 Folgen zuging. Und so bei Folge 170 habe ich gedacht, 200 Folgen, ich habe wirklich jede Woche einen Podcast veröffentlicht, egal ob ich im Krankenhaus war, egal ob es mir nicht so gut ging, ob ich auf Dienstreise war. Jede Woche ist eine Folge erschienen. Und da habe ich mir gedacht, nach 200 Folgen reicht vielleicht dann ja auch mal mit diesem wöchentlichen Turnus. Denn, also in der Football gibt's ja die Offseason, da passiert nicht ganz so viel. Und wenn man dann nur auf Kicker und Panther guckt, da passiert dann noch sehr viel weniger. Da muss man doch schon manchmal sehr, sehr tief graben, um überhaupt irgendeine Kleinigkeit zu finden, die man da erzählen kann. Und da habe ich mir gedacht, ich mache das ein bisschen anders. Ich höre nach 200 Folgen auf mit diesem wöchentlichen Turnus und mache in der Offseason, wenn dann also gar nichts passiert, mache ich einfach eine längere Folge zu irgendeinem bestimmten Thema. Aber da kann ich mir dann 2-3 Wochen Zeit nehmen, um da ordentlich zu recherchieren. Gesagt, getan, habe angefangen, etwa 4 Zeilen zum ersten Thema zu schreiben. Und da habe ich gedacht, wenn du schon schreibst, kannst du ja eigentlich das Ganze auch in ein Buch packen. Denn so einen Podcast zu produzieren, der dann etwas mehr recherchiert ist und ich wollte ein paar Soundeffekte und sowas reinbringen, das ist richtig Arbeit, wie ich bei einem anderen Podcast-Projekt mal scheiternderweise festgestellt habe. Und da habe ich dann gedacht, dann kannst du auch vielleicht auch ein kleines Buch draus machen. Vielleicht kriegst du ja genug zusammen an Themen. Hab dann so ein kleines Inhaltsverzeichnis erstellt, das dann immer länger wurde. Ja, und zack, 4 Monate später ist so ein Buch fertig. Also so läuft das.
Ich feiere das sehr, dass du das gemacht hast. Du hast mir netterweise auch ein Exemplar geschickt. The Special Ones, Kicker und Panther, die echten American Footballer. Wo kann man das denn bekommen? Und ist das im Eigenverlag erschienen?
Ja, das ist im Eigenverlag erschienen, mit Hilfe eines Services der Books on Demand. Also auch nicht sehr kreativ, die Wortfindung bei denen. Erstellt wurde, es ist bei denen bod.de, die haben einen Shop da kann man das gerne bestellen, das gibt nämlich extra Tantiemen, aber natürlich ist das Buch in jedem Buchhandel in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich verfügbar und natürlich auch online bei allen großen Anbietern, die man da so kennt.
Ich habe es bereits verschlungen, würde mit dir jetzt gerne in der Folge über das ein oder andere Kapitel sprechen. Vorne auf der ersten Seite ist gleich zu lesen für Nupsi. Das ist deine Frau, richtig?
Ja, und es wird sie sehr freuen, dass du das so deutlich erwähnst.
Ja gut, Ole, das fällt halt auf, wenn man es aufschlägt. Ja. Das muss euch bewusst gewesen sein.
Seit unserem ersten Telefonat ist das der Spitzname von ihr, ja.
Okay, also die hat dich da auch unterstützt und die feiert das auch, dass du deine Leidenschaft jetzt zu einem Buch gemacht hast, ja?
Ich spreche da jetzt vollkommen für sie. Sie feiert das natürlich vollständig. Hat das Buch, glaube ich, auch schon mindestens 3 Seiten davon gelesen. Also wie jeder normale Käufer ist sie da.
Also deine Frau interessiert sich genauso für American Football wie meine, nämlich gar nicht.
Doch, sie interessiert sich schon dafür, aber jetzt längst nicht so in dieser Ausführlichkeit. Und Kicker Panther, das ist jetzt auch für sie nicht so ganz interessant. Also da ist jetzt vielleicht nicht ganz bei mir. Aber sie hat mir natürlich, muss man auch ganz klar sagen, sie hat mir die ganze Zeit den Rücken freigehalten, hat mich da die ganze Zeit bestärkt. Deswegen ist diese Widmung jetzt nicht ironisch gemeint, sondern die kommt wirklich von Herzen.
Alles klar. Also liebe Grüße an dieser Stelle an deine Frau. Lass uns mal durchs Inhaltsverzeichnis gehen. Du hast angefangen, ein bisschen Geschichte aufzuschreiben. Nicht nur für Kicker steht hier auch im Inhaltsverzeichnis. Also einmal so dargelegt, wie ist die Sportart eigentlich entstanden. Und dann geht's wirklich tief rein mit den unterschiedlichen Kicking-Methoden. Auch der Long-Snapper kommt zu Wort oder wird beschrieben. Der Holder, also du erklärst dann einmal wirklich ausführlich, was ist eigentlich die Aufgabe der Special Teams im American Football, richtig?
Ja, das dachte ich, muss man so als Einführung machen. Natürlich gehe ich so ein bisschen davon aus, dass wenn sich jemand ein Buch über Kicker oder Panther kauft, der weiß, was ein vierter Down ist, und dem muss ich da nicht so viel erzählen, was Hashmarks sind oder ähnliches. Aber natürlich sind die Spezialisten dann doch halt so entfernt von den meisten Sachen, dass man da doch ein bisschen drauf eingehen muss. Und gerade Longsnapper beispielsweise ist ja ein Thema, ich sage im Podcast immer, die sind mir zu speziell. Trotzdem muss man die ja mal erwähnen. Das ist eine sehr wichtige Funktion, die in unteren Ligen, sage ich mal, halt einer der Hauptgründe ist, warum Kicker und Panther da vielleicht gar nicht so gut sind, weil einfach der Snap einfach nicht gut bei denen ankommt. Deswegen muss man die halt auch mal ein bisschen würdigen, auch da ein bisschen zeigen, was die so machen, auch was deren Aufgabe ist. Ja, also dass man wissen sollte, dass wenn die Naht beim Hold hinten ist, dann ist das erstmal in erster Linie ein Fehler vom Longsnapper gewesen, denn dessen Aufgabe ist es, die Naht so zu platzieren, dass der Holder den Ball nur fangen muss und dann einfach hinstellen muss und nicht, dass er den noch lange drehen muss. Und da sind wir dann auch schon beim Holder. Auch der muss natürlich irgendwie beschrieben werden. Was macht der da? Wie ist da die Kommunikation mit dem Kicker? Woher weiß der Kicker, wann der Ball kommt oder wann der Snapper weiß, wann der den Ball snappen soll? Wo genau wird der Ball hingestellt? Auf dem Boden, gibt's da irgendeine Markierung? Und ich dachte mir, das passt dann ganz gut, wenn man da ein bisschen einsteigt und diese Position dann auch mal beschreibt. Und dazu kommen dann natürlich, wie du schon erwähnt hast, jede Menge Kicking-Techniken, die man so hat. Beim Kicken selber ist es nicht so schwer, beim Punten ist es schon wieder ganz was anderes. Da habe ich, ja, ich glaube, ein oder zwei Seiten nur über verschiedene Punting-Techniken geschrieben. Und das ist noch nicht mehr alles, was es so gibt, sondern das ist nur beispielsweise aufgeführt. Also da gibt es schon ein bisschen was zu erzählen.
Noch einmal zurück zu den Longsnappern. Auch hier hast du so eine Tabelle im Buch, die Top 10 Jahresgehalt 2023. Und da sieht man auch, dass auch das ist ein lukrativer Job, weil alle 10 genannten hier verdienen zwischen 1,6 und 1,3 Millionen Dollar im Jahr. Also auch mit dem Beruf des Longsnappers kann man sich gut über Wasser halten, offenbar.
Ja, es ist durchaus möglich, da richtig gut Geld zu verdienen. Es gibt mittlerweile auch Stipendien, wenn du also ans College möchtest, für Longsnapper. Auch das gibt's mittlerweile. Also das ist schon eine durchaus interessante Berufswahl. Aber natürlich, ja, ähnlich wie Kicker oder Panther, es gibt halt auf der Welt vielleicht 50 bezahlte Jobs davon. Das ist natürlich dann doch etwas eingeschränkt, wenn du dich darauf spezialisieren möchtest, Longsnapper zu werden. Aber wenn du einmal in der NFL bist, dann ist es ja ohnehin so, dass du ganz gut verdienst, und auch Top-Longsnapper, wie man da sieht, verdienen ganz gut. Trotzdem ist es halt die Positionsgruppe, die im Durchschnitt am wenigsten verdient, ganz einfach, weil halt der Top-Verdiener gerade mal 1,6 Millionen verdient und der normale Longsnapper, der halt NML-Minimum 750.000-800.000 Dollar bekommt, das drückt halt den Durchschnitt runter, und da verdienen dann Kicker oder Panther dann doch im Durchschnitt zumindest deutlich mehr.
Ja, und auch wieder was gelernt. Also der bestbezahlte Longsnapper in der Saison 2023 spielt bei den Trommelwirbel Indianapolis Colts. Wer hätte das gedacht?
Ja, da ist ein bisschen überraschend manchmal, wer da so vorne ist. Aber wenn man den Longsnapper nicht kennt, dann macht er halt immer seinen Job. Und genau das soll er machen.
Ja, du hast dann auch beschrieben, also es hat mich natürlich persönlich gefreut, Icing the Kicker ist natürlich auch ein gern genommenes Instrument, um für Unsicherheiten zu sorgen. Da ist mein Herz natürlich besonders aufgegangen, weil den gleichnamigen Podcast gibt es ja in Kooperation zwischen der Footballerei und dem Kicker. Fakes, Punts, unterschiedliche Snaps, Kicks, also da hast du wirklich alles aufgeführt, was es gibt. Hast du da selbst noch was gelernt? Also hast du da auch irgendwelche Methoden jetzt nochmal, sind die dir über den Weg gelaufen, die du selbst noch nicht kanntest? Oder warst du da schon so tief drin, dass das alles schon in deinem Kopf war?
Ah nee, da ist schon einiges dazugekommen noch. Gerade bei Punts oder so, da wusste ich zwar natürlich, ja, das gibt es, oder es gibt, sagen wir, drei verschiedene Arten von Punts, die ich am Anfang dachte. Und dann wurde mir dann halt klar, ach nee, es gibt deutlich, deutlich mehr Punts. Und natürlich geht man dann ein bisschen mehr in die Tiefe rein. Man liest dann zum Beispiel, wo genau muss der Ball getroffen werden? Oder was ist dann genau der Unterschied zwischen den Sachen? Wie muss dann die Hüfte bewegt werden bei dem Punt und bei dem anderen Punt? Da sind Sachen halt, die habe ich mir vorher auch noch nie angeguckt oder auch noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Da hat man doch schon sehr, sehr viel drüber gelernt. Und es ist ein bisschen kompliziert, die Sache, dass nicht alles immer eine einheitliche Terminologie hat, sondern der eine nennt es so, der andere nennt es so. Das musste man dann so ein bisschen zusammenfassen. Und manchmal ist es dann halt auch so, dass die gleiche Sache irgendwie drei verschiedene Namen hat. Und wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich noch fünf verschiedene Namen, weil andere Leute das dann noch anders benutzen. Das ist ein bisschen kompliziert gewesen, da manchmal rauszufinden, dass Leute, die von zwei Sachen sprechen, eigentlich das Gleiche meinen. Aber ja, ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich zusammengetragen.
Ich habe es einleitend erzählt, Ole, wir haben schon den ein oder anderen NFL-Boulevard zusammen gemacht, unter anderem die Folge, warum gibt es eigentlich so wenig schwarze Kicker, findet ihr in der Podcast-Playlist eures Vertrauens und auch das hast du hier nochmal schön aufgebröselt, dass der Traum, irgendwann mal als Kicker oder Panther in der NFL zu spielen, tatsächlich ein sehr teurer ist, weil logischerweise, mittlerweile ist das so ein bisschen aufgebrochen, aber Kicker und Panther werden eigentlich nicht gedraftet, das heißt, sie bekommen nicht viel Geld, wenn sie denn den Sprung tatsächlich in die NFL schaffen, also der Weg, sich wirklich durchzusetzen, ist auch ein familiäres Invest für solche Spieler, ne?
Absolut, absolut, also man muss ganz klar sagen, dass Kicker und Panther da auf ihrem Weg so eine kleine Sonderstellung haben und diese Sonderstellung muss leider erkauft werden und zwar mit relativ viel Geld und das hat man halt dann auch nur, wenn man aus einer bestimmten Bevölkerungsschicht kommt. Ich habe neulich erst ein Interview mit einem College-Panther geführt, der hat mir dann so im Nebengespräch dann noch so gesagt, ja, also du musst gar nicht so sehr auf die Rasse gucken, du musst eher so auf die sozioökonomischen Hintergründe gucken. Da ist das eher das Problem. Du kannst das halt nur machen, wenn hier, mein Daddy war früher Air Force-General und Pilot bei einer großen Fluggesellschaft. Wir hatten halt genug Geld im Hintergrund. Ja, das war egal, wenn ich da irgendwie $1,000 für ein Trainingscamp ausgeben wollte, dann wurde das halt gemacht. Aber das haben halt andere Familien einfach nicht. Und ja, das ist eine Sache, die man da wirklich bedenken muss und die hoffentlich in dem Buch auch einigermaßen deutlich, denn das war mir tatsächlich ein Anliegen, da einmal zu zeigen, warum ist das dann einfach so? Warum sehen alle Panther, alle Kicker in der NFL quasi gleich aus? Ja, das hat einfach ökonomische Hintergründe.
Du machst auch, das habe ich persönlich wieder sehr gefeiert, einzelne oder du guckst auch auf einzelne legendäre Kicker. Unter anderem würde ich jetzt einen gern mal herausnehmen. Vielleicht kannst du zudem noch mal zwei, drei Sätze sagen, so ein bisschen spoilern. Ist natürlich ausführlicher dann im Buch beschrieben. Kare Wedwig. Was war das denn für ein Typ?
Ja, du sprichst genau, ich merke einfach, du kennst mich einfach zu gut. Kare Wedwig ist genau der Spieler, weswegen ich dieses Buch geschrieben habe. Kare Wedwig ist ein in Norwegen geborener Kicker, Panther / Wide Receiver. Da hat er nämlich in der Highschool gespielt, ist für ein Jahr in die USA gegangen und hat da an der Highschool als Wide Receiver eigentlich gespielt und nebenbei auch noch gekickt. Und er war als Wide Receiver schon richtig gut, so dass ein paar Colleges auf ihn aufmerksam geworden sind. Aber ihm ist dann schnell klar geworden, okay, wenn ich wirklich ein Stipendium haben will und nicht nur irgendwie als Walk-on eingeladen werden will, dann muss ich als Kicker auftreten. Da habe ich Chancen für ein Stipendium. Und er hat dann tatsächlich ein Stipendium bekommen bei der Marshall University. Hat da dann gespielt, auch erst als Kicker, dann als Panther, ist alles im Buch beschrieben. Wurde dann mit NFL oder kam dann ein bisschen überraschend in die NFL, nämlich als Undrafted Free Agent zu den Baltimore Ravens. Die haben jetzt bekanntermaßen damals schon Justin Tucker gehabt, also Kicker brauchen die nicht wirklich jemanden. Als Panther hatten die damals Sam Cork, auch einen der besten Panther in der Liga. Also ja, so wirklich Need hatten die nicht. Trotzdem hat man Wedwig da geholt und unter Coach Randy Brown, der sicherlich einer der besten Kicking-Coaches in der NFL ist, konnte er dann zeigen, was er kann, hat in der Preseason super abgeliefert war da ganz, ganz großartig und ja, ist dann auf den Practice Squad gesigned worden, der Baltimore Ravens. Und so nach dem Motto, ja, vielleicht braucht ja irgendwann mal ein Team einen Kicker, deswegen behalten wir den mal bei uns. Und so war es dann auch so. Ein Jahr später haben die Minnesota Vikings unbedingt einen Kicker haben wollen, hatten gesehen, dass ja dieser Redwick auf dem Practice Squad der Ravens war in der Preseason. Im Jahr davor war der super gewesen, hat unter anderem, ich glaube, in 56 Yard Field Goal gekickt. Ganz großartig, den holen wir doch mal. Und am Draft Day, ja, ist man dann sich einig geworden und man hat einen 5-Runden-Pick. Also für einen Kicker wirklich einen sensationell hohen Pick zu den Ravens geschippt für Corey Redwick, der dann in der Preseason bei den Minnesota Vikings ganz furchtbar war und dann entlassen wurde. Trotzdem für die Baltimore Ravens natürlich ein geniales Investment. Man hat quasi nichts bezahlt, hat später einen 5-Runden-Pick für den bekommen. Ja, Redwick wird dann eine Woche vor Beginn der Saison von den New York Jets, die dann wieder ganz andere Probleme, darüber könnte man auch ein Buch schreiben, hatten, wurde da dann als Kicker verpflichtet, hat 3 Trainingseinheiten mit dem Team gehabt, war noch nie im Stadion, spielt dann im ersten Spiel im MetLife Stadium das erste Mal und ist miserabel, verfasst ein Field Goal, setzt einen Extrapunkt an den Pfosten. Man verliert mit einem Punkt Unterschied und natürlich wird er am nächsten Tag entlassen, was dann wiederum zu einer Spirale führt, was bei den Jets alles passiert. Ja, und im Zuge dessen wird dann später Nick Folk geholt, der war früher bei den Patriots und die Patriots hatten selber Probleme, brauchten einen neuen Kicker und wen holen die dann? Die holen den Ersatzmann von oder den Replacement von Corey Redwick bei der Marshall University und Redwick selber spielt mittlerweile in der Canadian Football League und ist da im letzten Jahr mal wieder getradet worden von einem Team zum nächsten. Ja, und natürlich ist er gegen einen Spieler getradet worden und wie das im Canadian Football so ist, es ist ein Kicker gegen einen Quarterback getradet worden. Ja. Also, Paul Wettig, so in a nutshell, wenn man so will, die Verrücktheit des ganzen Kickersystems in einer Person.
Absolut exemplarisch. Und über Donald Igwe-Buike möchte ich auch noch mit dir sprechen. Den kannte ich persönlich nicht, aber auch eine wunderbare Boulevardgeschichte. Da geht's unter anderem um Heroin, ne?
Ja, Donald Igwe-Buike, etwas zu gutmütig gewesen. Soll angeblich allen jedem Bericht, den ich zu ihm gefunden habe, sehr lebensfroher, super sympathischer Mensch gewesen sein. Ist in Afrika aufgewachsen, ist dann über einen Freund, der in den USA im College gespielt hatte, selber zu der Clemson University gekommen, ist da als Kicker dann aktiv gewesen, richtig gut gewesen und später gegen seinen eigenen Freund zusammen, mit dem zusammen war er in einem Trainingscamp bei den Tampa Bay Buccaneers und hat sich gegen seinen Freund damals durchgesetzt, war dann sehr, sehr guter Kicker für die Tampa Bay Buccaneers, ist dann für etwas mehr Geld zu den Vikings gegangen und ist dann ganz plötzlich ja, suspendiert und entlassen worden. Und man wusste nicht so ganz genau, was da los war. Ja, wurde dann sehr schnell klar, was los war. Er ist nämlich verhaftet worden vom FBI, weil er, gutmütig wie er ist, einigen Kumpels in der Heimat immer Flugtickets spendiert hatte. Die wollten aber nicht einfach nur Familie in den USA besuchen, sondern haben das Ganze zum Drogenschmuggel genutzt. Und das FBI hat dann einfach vermutet, dass Igwe-Buike da wohl ja die führende Kraft im Hintergrund ist. Stellte sich dann aber bei der Gerichtsverhandlung heraus, die Geschworenen haben wirklich geglaubt und ihm freigesprochen, dass er davon überhaupt nichts wusste und er einfach nur aus Gutmütigkeit seinen Freunden Flugtickets zur Verfügung gestellt hat. Er wusste wirklich nichts davon. Ja, ist freigesprochen worden. Leider seine NFL-Karriere hat dann keine Fahrt mehr aufgenommen.
Auch eine wunderbare Schmunzette in deinem Buch. Genauso gefällt mir ein Kapitel, das ist Kapitel 8, She is a Kicker. Also du hast dich auch auf weibliche Kicker spezialisiert, unter anderem auf Sarah Fuller. Über die habe ich tatsächlich mal vor vielen Jahren für die Footballerei, da haben wir noch Blogartikel veröffentlicht, auch einen Blogartikel gemacht. Und jetzt habe ich dank dir erfahren, was aus ihr geworden ist. Sie hat sich letztlich, das kann man schon mal spoilern, nicht bekanntlich in der NFL durchgesetzt. Aber sie war am College eine große Nummer, ne?
Sie war eine sehr große Nummer am College, auch schon als Torhüterin des Venable Football Soccer Teams. Hat da die SEC, also die College Liga, gewonnen gehabt. Ja, und ist dann während der Covid-Saison eingesprungen, sehr spontan, als nämlich ja ein Kicker war schon verletzt und die restlichen Jungs, ja, da hatte sich einer mit Covid infiziert und im Zuge der Quarantänebestimmung müssen dann halt alle auch in Quarantäne, die ja mit ihm Kontakt hatten, und das waren halt alle Kicker und Panther. Und Sarah Fuller wurde dann gefragt, ob sie nicht Lust hätte, ja, beim Football mitzumachen. Das Ganze erschien im ersten Moment natürlich so ein klein wenig immer wie so ein PR-Gag, wenn sowas ist, denn Vanderbilt war damals nicht sehr gut und konnte jede Presse gut gebrauchen, aber es war ganz einfach so, Vanderbilt hat beispielsweise kein Herrenfußballteam, sondern hat nur ein Damenfußballteam, und es war die Anregung eines der Coaches, die dann gesagt hat, ich habe da unsere Tourhüterin, die ist, ich glaube, 1,85 groß, stabil gebaut, die kann zur Not auch ein bisschen was einstecken, und die hat das Schussbein. Dafür, dass die euch helfen kann. Ihr könnt ja mal die fragen. Angeblich soll bei Vanderbilt man vorher ein kleines Tryout mit den Footballspielern gemacht haben. Und der Coach meinte danach wohl so, ja, das war nicht sehr schön, was wir da gesehen haben. Deswegen haben wir sie schnell angerufen. Die war gerade beim Packen, wollte eigentlich Thanksgiving bei der Familie verbringen, aber hat gesagt, na klar, ich komme mal zum Stadion, guck mir das Ganze mal an, war eine Stunde später da, hat ein paar Kicks gemacht, und man hat gesagt, okay, das ist unsere beste Option, die wir jetzt haben. Du musst am Samstag jetzt spielen. Und das hat sie dann auch getan. Leider war Vanderbilt halt nicht sehr gut, und sie hat also dementsprechend nur einen einzigen Kickoff ausgeführt. Im nächsten Spiel dann aber, ein Spiel ist zwischendurch dann ausgefallen, durfte sie dann auch Placekicks machen und hat zwei Extrapunkte erzielt gegen Tennessee. Sie war also die erste Frau, die im Power Five im College gespielt hat, und auch die erste Frau, die da Punkte erzielt hat für ein Power Five-Team.
Ja, sensationelle Geschichte, finde ich großartig. Deutsche Kicker hast du auch beleuchtet, die, das weiß vielleicht auch nicht jeder, auch sehr erfolgreich waren tatsächlich, sind auch Super Bowl Champions dabei. Über Dominik Eberle würde ich gern mit dir reden, den hatte ich vor kurzem zu Gast bei Kutsche trifft, dem imaginären Kamingespräch, findet ihr auch beim Podcast Dealer eures Vertrauens, und vielleicht exemplarisch auch nochmal an ihm aufgehängt, wie hart dieses Business eigentlich ist. Der war ja bei den Packers, ist dann erkrankt, war bei den Lions, hat ein oder wichtige Schüsse nicht vollzogen, ist dann wieder rausgeflogen und war dann in der XFL, dann wurde sein Team aufgelöst, und jetzt saß er zuletzt lange auf gepackten Koffern und hat sich entschieden, zurück nach Deutschland zu kehren und wird jetzt künftig für Berlin Thunder kicken. So, der Job eines Kickers ist schon oft auch undankbar, Ole, ne?
Es ist extrem undankbar, denn der nächste Kick kann immer der letzte sein. Egal wie gut du warst, es zählt immer nur der Moment, wo du jetzt gerade den Kick machst. Und wenn du den nicht machst, dann ist vollkommen vergessen, dass du davor vielleicht irgendwie vier kurz gerade in dem Spiel gemacht hast. Das fünfte, welches den Sieg gebracht hatte, hast du nicht gemacht. Ja, und da kann es dann passieren, dass du da raus bist. Also die Welt der Kicker und Panther ist da gnadenlos. Man muss da ein extrem kurzes Gedächtnis haben. Man muss sofort vergessen, was gerade war, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Ja, also es kann nicht sein, dass du halt darauf gehst und denkst, oh, ich habe jetzt die ersten Kicks hier alle gemacht, also werde ich jetzt, muss ich gar nichts groß nachdenken, und das klappt schon alles. Aber du musst halt auch sofort vergessen, okay, ich habe jetzt hier schon zwei Kicks daneben gesetzt, ist vollkommen egal, den nächsten muss ich jetzt machen. Und das Business ist halt knallhart. Du hast relativ viele Leute, die halt wie Dominik ja auch lange Zeit auf gepackten Koffern sitzen, die nur auf den Anruf von einem NFL-Team warten, und die natürlich auch so ein bisschen hoffen, dass du versagst oder irgendein anderer Kicker, damit man da selber die Chance bekommt. Also dieses Business ist wirklich, ja, cutthroat, wie man so schön sagt. Kann man sehr, sehr schnell raus sein, aber man kann auch sehr, sehr schnell eine Chance bekommen. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Kicker auf der Liste. Ich glaube, allein im letzten Jahr hatten über 20 Kicker, die dann nie eingesetzt wurden, hatten Workouts bei NFL-Teams. Da muss man also schon froh sein, wenn man überhaupt mit auf den Rolodex der General Manager steht.
Warum hat eigentlich Morten Anderson, NFL-Rekordspieler, 382 Spiele gemacht, kein eigenes Kapitel bekommen?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht muss ich da in der nächsten Ausgabe was dranhängen. Überlege ich jetzt auch gerade. Vielleicht, weil er tatsächlich nicht so der super große Name ist, den die heutige Football-Generation noch so kennt. Adam Vinatieri, glaube ich, den kennt man noch so ein bisschen.
Absolut.
war vielleicht so ein bisschen, das ist ja eher meine Generation, wir alten Männer, das ja, ist aber eine sehr gute Sache, ist auch Linksfüßler, auch das etwas, was man da erwähnen müsste. Und er hat auch einen sehr lustigen Podcast, Great Dane, das muss man da auch erwähnen. Ja, ein guter Einwand, nehme ich Kritik, wer zur Kenntnis
genommen. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte mich nur erkundigen. Also ich höre jetzt heraus, er ist hier durchgerutscht. Hätte ja auch sein können, dass du ihn bewusst irgendwie aus deinem Buch verbannt hast, weil du ihn, weiß ich nicht, als Spieler, als Typen, was auch immer nicht magst. Deswegen wollte ich da einmal nachfragen. Ist mir nur aufgefallen.
Nee, es ist durchaus berechtigt. Nee, sagen wir, durchgerutscht natürlich nicht. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich tatsächlich über Jan Stenerud und Morten Anderson, die einzigen Hall of Famer als reine Kicker, die wir zurzeit haben, weil sie auch noch beide Skandinavier sind. Ich habe die nur kurz erwähnt in dem Hall of Fame-Abschnitt, aber ansonsten war er mir tatsächlich dann da kein eigenes Kapitel wert, was natürlich eine schändliche Oversight.
Überhaupt nicht, Ole. Ich wollte nur nachfragen. Ist mir aufgefallen, auf jeden Fall. Aber du hast schon recht. Also, ich meine, der ist Rekordspieler, aber läuft wirklich unterm Radar, ne? So ein Adam Vinatieri oder so ein Stenerud, wie du ihn genannt hast, die sind präsenter als er. Komisch eigentlich.
Ja, ich glaube, da fehlt halt einfach der ganz große Erfolg. Wenn ich mich recht erinnere, hat er nie den Super Bowl gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob er mal im Super Bowl stand. Kann sein, mit Atlanta vielleicht einmal. Aber ich glaube, da fehlt einfach dieser. Ja, bei Vinatieri weißt du sofort, zwei Game-Winner in Super Bowls, im Tuck-Rule-Game, zwei unglaubliche Field-Goals gemacht. Da fehlt dieser ganz große Kick dann einfach. Und er hat halt auch so in New Orleans und Atlanta so in Franchises gespielt, die dann vielleicht auch ein bisschen unterm Radar laufen, häufig.
Ja, in Kopenhagen geboren, damals für einen Schüleraustausch in die USA gegangen und da wurde dann sein Kicking-Talent erkannt. Also auch verrückt. Und Stenerud früher Skispringer, ne? Also schon kuriose Biografien dabei.
Ja, gut, Stenerud natürlich auch ein bisschen selbst vor unserer Zeit ein bisschen davor gewesen, als man tatsächlich jeder, der aus Europa kam, erstmal gefragt hat, kannst du überhaupt kicken? Weil halt dieses Kicken von der Seite, dieses Soccer-Style-Kicking, das war damals halt noch ein bisschen unbekannt und da wurde halt jeder Europäer, der gerade an der Uni war und wenn ich recht bin, war bei Montana in einer relativ kleinen Schule, da wird sicherlich erstmal jeder Europäer gefragt, hast du schon mal einen Football gekickt? Könntest du das vielleicht machen?
Wer bei dir ein eigenes Kapitel bekommen hat, sind australische Panther. Das musst du auch nochmal erklären.
Ja, jede Menge australische Panther, die ja insbesondere den College-Football überschwemmen. Wir haben ja gerade in diesem Jahr mit Torrey Taylor, der in der vierten Runde von den Bears gedraftet wurde, auch einen Australier gehabt, der als erster Spezialist vom Board ging. Ich probiere so ein bisschen zu erklären, warum das so ist. Man merkt das in der NFL auch schon. Da sind im Moment, jetzt lassen wir nicht lügen, 4 oder 5 australische Panther, insbesondere halt der bestbezahlte Panther zurzeit, Michael Dixon von den Seattle Seahawks. Sind da am Start, aber im College-Football ist das halt noch ganz anders. In der höchsten College-Liga oder Division im FBS-Bereich hat gut die Hälfte aller Teams einen australischen Panther und ich probiere so ein bisschen zu erklären, warum das so ist. Das liegt nämlich an einer Firma, ich möchte betonen, dass es eine Firma ist, nämlich ProKick Australia, die halt, ja, Leute, die in Australian Rules Football vielleicht schon ganz fit waren, dann umschulen auf Panther und die an ein College bringen. Und zwar natürlich dann mit einem Stipendium. Und ich probiere da ein bisschen zu erzählen, wie deren Anfänge waren, wie das kam, dass sie das geschafft haben. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, dass man tatsächlich da sich einen Panther quasi bestellen kann. Also da sagt ein Coach an einer Universität, ich brauche jemanden, der insbesondere den Ball an die 10-Yard-Linie genau auf die rechte Hash packen kann. Und da suchen dann John Smith und Nathan Chapman, die Gründer von ProKick Australia, suchen dann jemanden aus, der genau das kann. Oder wenn der Coach sagt, ich brauche einen, der jedes Mal den Ball nicht super weit hauen muss, aber dafür immer super hoch. Also ich brauche jemanden, der 45 Yards weit puntet und jedes Mal irgendwie 4,5, 4,8 Sekunden Hangtime hat, also die Zeit, wo der Ball in der Luft ist. Dann suchen die halt jemanden raus, der eher sowas kann. Also das fast wie eine Pizzabestellung.
Du hast auch noch schöne Short Facts in dem Buch. Das klingt jetzt wenig, aber das sind viele Seiten. Da sind auch wunderbare Schmunzetten dabei. Ich möchte da jetzt gar kein einzelnes Geschichtchen hervorheben. Man kann aber festhalten, also es geht da auch nicht nur um die NFL, sondern auch College-Spiele sind da unter anderem dabei, aber man muss schon festhalten, so, wenn man jetzt mal auf die Jahrzehnte zurückblickt und vor allem auf die Minnesota Vikings schaut, die hatten schon überdurchschnittlich viel Pech mit ihren Kickern, oder?
Ja, es gibt ja so ein paar Franchises, die ja, wo das quasi in der DNA schon verankert ist, dass man mit Kickern nicht ganz so viel Glück hat. Ja, und die Minnesota Vikings gehören da sicherlich mit dazu. Die haben da schon einiges durchgemacht. Vielleicht als kleine, ich habe es gerade im Buch gar nicht erwähnt, halt die Gary Anderson-Geschichte, als der eine perfekte Saison hat und das einzige Field Goal, was er verpasst, ja, das wäre dann halt im NFC Championship Spiel der Kick zum Sieg gewesen. Ja, das ist so ganz typisch Minnesota Vikings. Da bei manchen Franchises läuft's halt einfach nicht. Die haben halt da nicht immer so viel Glück. Und natürlich, das ist ja auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sobald irgendein Kicker bei einer Franchise, wo es noch nie so gut lief, mal wieder einen daneben schießt, dann merkt man sich das halt ganz einfach auch. Deutlich einfacher, als wenn hier Justin Tucker mal ein Field Goal daneben setzt.
Ja, der legendäre Double Doink ist natürlich auch drin.
Der ist natürlich auch drin. Ja, die Chicago Bears-Fans mögen verzeihen, dass das nochmal aufgeführt wird. Aber es wird halt auch der Quadruple Doink eines College-Kickers in von Rice erwähnt.
Unfassbar übrigens, ja.
Die man sich gerne bei YouTube, natürlich im Buch natürlich auch Verlinkungen zu allem. Ich habe auch eine Webseite dafür gebaut, dass ihr einfach darauf klicken könnt. Kann man sich das gerne mal angucken. Ist wirklich unfassbar. Es sieht wirklich KI-generiert aus, aber da ist ein Ball, der zuerst an den rechten Pfosten springt, dann auf die Querlatte, von der Querlatte an den linken Pfosten, vom linken Pfosten wieder auf die Querlatte und dann raus in die Endzone. Nicht gut. Ja, der gute Kicker hatte da leider nicht ganz so viel Glück.
Weil du es gerade erwähnt hast, hinten im Buch hast du noch weitere Quellen und Verweise. Also da fällt auf, dass es doch eine ganze Reihe Bücher gibt, die sich wirklich auch monothematisch mit diesen Positionen befassen. Genauso wie Podcasts und YouTube und Instagram-Kanäle hast du ja auch noch vermerkt. Da muss dir doch das Herz aufgehen. Also kanntest du die alle schon oder hat sich das dann durch die Recherche ergeben? Und ich stell's mir vor, dass Ole dann zu Hause plötzlich stundenlang mit Herzklopfen vorm Computer sitzt.
Nee, das war tatsächlich alles Bekannte von mir, wenn man so will. Also die muss natürlich auch sagen, dass die Kicking- oder Punting-Community jetzt nicht so riesig ist, dass man sich da nicht gegenseitig auch kennt. Ich bin da natürlich als Deutscher so ein bisschen außen vor, aber ich habe gestern Abend erst mit einem der dort erwähnten Spieler kommuniziert, der mir eine Frage zu europäischem Football gestellt hat. Da habe ich dann gemerkt, okay, ja, gut, ist ja doch ganz nett, dass man da ist. Aber nee, das kannte ich tatsächlich alles. Aber es gibt tatsächlich einige Sachen, die sehr, sehr gut sind. Also ich möchte da bei YouTube gibt's einen Kanal, der heißt Isaac Punts, ein Panther, der bei einem kleineren College gespielt hat und mittlerweile so Analysen macht, die halt super interessant sind, weil der teilweise sehr, sehr tief in Punting reingeht. Also wer glaubt, dass ich nerdig bin, der ist da richtig aufgehoben. Der erzählt da ganz andere Sachen. Also der nimmt alles auseinander, was da so ein Tory Taylor beispielsweise anstellt. Und es gibt natürlich super Insights für mich, der halt nur als Außenstehender ist, der selber nie gespielt hat. Ist es super schön, das zu sehen. Es gibt auch ein paar andere Kanäle, es gibt ein paar Leute, beispielsweise Kicker, Panther, die einfach ihren Alltag filmen, was auch sehr interessant ist, einfach mal zu sehen, wie sieht's denn aus, wenn ein, ja, in dem Fall Drew Chrisman, aber ein Dominik Eberle beispielsweise, wie sieht das denn aus, wenn der den Anruf bekommt und muss jetzt los hier zu einem Workout da und da, wie sieht das aus? Und Drew Chrisman, in dem Fall ein Panther, früher bei den Bengals gewesen, der macht sowas sehr gut aufbereitet, natürlich auch so ein bisschen editiert alles, ja, ist sicherlich alles auch nicht ganz so, ich sag mal, schön, was der immer erlebt und klappt vielleicht auch nicht alles immer so ganz reibungslos, wie er das darstellt, aber der zeigt dann halt mal, ja, wie das ist, was für Essen gibt's denn da, wird man da abgeholt irgendwie, oder muss man sich irgendwie ein kleines Auto irgendwo selber mieten? Wie viel Geld gibt's für so einen Kram? Ja, das finde ich schon sehr interessant und auch sehr interessant, dass er beispielsweise, ja, um Geld zu verdienen, DoorDash, also als Essensausfahrer arbeiten muss, denn irgendwie müssen die Rechnungen ja auch bezahlt werden.
Also, die wunderbare Welt der Kicker und Panther, wer dann auch so ein bisschen noch nerdiger einbiegen möchte, absolute Leseempfehlung, The Special Ones, Kicker und Panther, die echten American Footballer von Ole sind. Ole hat beschrieben, wo ihr das Buch bekommt. Wir verlinken uns natürlich auch nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen. Ist, glaube ich, eine sehr schöne Lektüre für den Sommerurlaub, wo auch immer ihr ihn verbringt, ob am See, am Strand, am Meer oder in den Bergen oder zu Hause auf Balkonien. Mir hat das große Freude gebracht. Ich habe eine Menge gelernt. Die Fragen aller Fragen, Ole, die musst du jetzt aber natürlich noch beantworten. Für jemanden, der so tief drinsteckt in der Materie, wer ist denn dein persönlicher absoluter Lieblingskicker eigentlich und warum?
Ja, das ist sehr schwer. Ich bin sehr großer Justin Tucker Freund, sag ich mal. Fan ist immer
Ultra.
Ja, Ultra ist Emotionen liegen mir fern. Das ist irgendwie nicht so meins. Aber ja, ich bin Justin Tucker Ultra. Da lege ich mich jetzt mal fest. Es kommt einfach, weil er, ich möchte nicht sagen, dass das Kicking nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Ja, also sowohl seine Vorbereitungen, die auch nicht immer so ganz ohne sind. Es gab ja im letzten Jahr diese schönen Bilder, wie er im Spiel gegen die Kansas City Chiefs sich unbedingt in der Endzone der Chiefs warm machen musste. Das ja, kann man auch ein bisschen kritisch sehen. Aber er hat Kicking halt doch nochmal auf ein ganz neues Level gesetzt, macht auch Sachen, die sonst keiner macht. Also jeder macht einen ganz bestimmten Anlauf und Justin Tucker sagt dann einfach, ach, mir doch egal, nehme ich einfach einen Schritt mehr. Ich bin so schnell, dass das trotzdem keinerlei Unterschied macht. Das sind halt geniale Sachen. Dazu finde ich ihn als Typ einigermaßen, das ist bei Kickern wirklich schwer manchmal. Ja, ich finde Harrison Butker beispielsweise als Kicker auch super. Mit dem könnte ich aber menschlich keine 20 Sekunden mich auseinandersetzen.
Ja. Warum?
Ja, er ist halt doch sehr mager, sehr pro-life, also okay. sehr
langweilig.
Naja, also ich sag mal so, wenn man beim Empfang beim US-Präsidenten dann unbedingt eine Pro-Life-Krawatte tragen muss, ja,
okay.
Pro-Life ist halt das Verbieten der Abtreibung in den USA. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt machen muss. Da ist er übrigens als Kicker aber nicht alleine. Also es sind sehr viele sehr, sehr konservative. Wir haben vorhin schon über die Erziehung oder aus welchem Umfeld die kommen gesprochen. Ist nicht so ganz verwunderlich. Als Spieler grandios, als Mensch wär halt jetzt für mich nicht so ganz die Nummer eins. Und Justin Tucker ist da zumindest noch, ja, sicherlich auch nicht das, was wir so als woke linksextremistisch sehen würden, aber da noch ganz okay. Ansonsten Jake Elliott bin ich auch sehr großer Fan von den Philadelphia Eagles, den mag ich auch sehr, sehr gerne, aber Justin Tucker ist da schon in meinem Herzen
die begnadeter Nummer. Opernsänger, ne? Auf 6 unterschiedlichen Sprachen kann er, glaube ich, Opern schmettern.
Ja, das ist natürlich eine Story, die ich vielleicht in der zweiten Ausgabe dann noch erweitern würde, wie er beispielsweise, er ist ja auch undrafted free agent, wie ist er beispielsweise zu den Baltimore Ravens gekommen, denn da gibt's einige sehr schöne Geschichten, wie man ihn mit einigen, sag mal, mexikanischen Speisen überzeugen konnte, zu den Ravens bei denen zu unterschreiben.
Wer ist denn dein All-Time-Favorite-Punter? Ist es vielleicht jemand aus der Familie Colquitt? Auch über die haben wir ja mal einen NFL-Boulevard zusammen gemacht.
Ja, Colquitts natürlich wären da ganz grandios dafür. Aber ich habe da zwei Panther. Zum einen ist es einmal Reggie Roby. Der ist ein afroamerikanischer Panther. Kennen hoffentlich vielleicht noch ein paar Fans der Miami Dolphins, die ein bisschen älter sind, leider mittlerweile auch schon verstorben. Das war so der erste Panther, wo ich gedacht habe, wow, das ist unglaublich. Der konnte nämlich sein Bein wirklich, also quasi an seine Schulter anlehnen nach dem Punt. Das Bein stand also dann senkrecht in der Luft.
Kannst du das nicht?
Ich kann doch nicht mal mein Bein 90 Grad nach oben bewegen, ohne dass ich mir dabei irgendwie Hexenschuss oder sowas. Und das Ganze ist leider kein Witz. Das ist leider so. Also unfassbar, was der konnte dazu. Also richtig gut gewesen, super Typ. Leider halt sehr früh verstorben, aber der war halt für mich so ein bisschen in meiner Jugend prägend als grandioser Panther. Und dann habe ich einen, weil ich war früher ja sehr großer Fan der World League of American Football. Und der erste Panther, der es da geschafft hat, aus der World League in die NFL zu kommen und dann auch sehr erfolgreich gewesen ist. Der NFL hat da, ich weiß nicht, 12, 13 Jahre noch gespielt. Das war Chris Moore. Der hat bei der Montreal Machine gespielt. Wer kennt sie nicht? Zusammen mit übrigens Bjorn Nittmoor, der auch ein Kapitel im Buch hat. Leider etwas tragische Geschichte. Chris Moore ist danach zu den Buffalo Bills gegangen und hat mit denen den ersten Super Bowl dann nicht verloren, aber die nächsten drei dann in Folge mit den Buffalo Bills verloren. Aber das war für mich so der erste, wow, man kann es aus der World League schaffen in die große NFL und dann auch eine lange Karriere haben. Und netterweise, ich habe mal, als ich gerade 17, 18 war, habe ich da mal zu den Bills ein Autogrammanfrage gestellt und ich habe tatsächlich zwei Autogrammkarten von ihm bekommen. Eine davon allerdings mit einer extrem ultrakonservativen christlichen Botschaft. Ich habe mich aber trotzdem gefreut.
Ja, aber sowas vergisst man nicht. Also wenn man dann irgendwie auch als europäischer Fan bedient wird quasi und auch tatsächlich Antwort bekommt, das ist großartig. Weil du sagst, Buffalo Bills und Panther, kann ich auch noch eine Geschichte erzählen, als ich damals über die NFL Europe berichtet habe, über Berlin Thunder. Da gab es auch einen Panther, Brian Moorman hieß der gehörte auch ursprünglich der Bills. Der war auch sehr stark, ist dann auch tatsächlich zurück in die NFL gegangen, hat sich da durchgesetzt und hatte dann auch irgendwann eine eigene Stiftung. Also auch nochmal ein Shoutout an Brian Moorman, super Typ. Also auch als Panther kann man über den Umweg Europa es dann schaffen, irgendwie groß rauszukommen.
Ja, Brian Moorman, natürlich legendärer Panther, der ja beim Pro Bowl einmal von Sean Taylor quasi ja, Kopfhörter gemacht wurde. Aber sehr stabiler Typ, der dann sofort aufgestanden ist und Sean Taylor zum Hit gratuliert hat. Also das ist schon ein guter Mann. Ist ja auch wirklich legendär gewesen in Buffalo.
Absolut, auch eine überragende Geschichte. Auch das müsst ihr, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, nochmal bei YouTube eingeben. Sean Taylor, Brian Moorman, Pro Bowl. Großartig, also unfassbar. So, zwei haben wir noch. Ole, dein All-Time-Favorite, auch die müssen wir jetzt hier ansprechen. Long Snapper.
Oh Gott, ja, da erwischst du mich.
Und jetzt. Holder, frage ich auch noch ab.
Holder auch noch, ach Gott.
Das kann nur Tony Romo sein, oder?
Weiß ich nicht. Der hat ja einiges, hat einiges für Kicker getan, dadurch, dass die Bälle verändert werden mussten, nachdem er den Hold da vergeigt hat. Ich überlege jetzt die ganze Zeit, bei Longsnapper würde ich einfach Don Muhlenberg nehmen, ganz einfach, weil der so lange für die, jetzt werde ich umgebracht, bei den Lions, glaube ich, gespielt hat. Ich sage jetzt einfach mal, der war sehr lange, 16 Jahre oder irgendwie sowas. Aber man merkt auch schon, da bin ich sehr am Schwimmen, um da einen Namen zu finden. Ansonsten natürlich, ich finde es halt gut, dass es zwei Brüder gibt, die beide Longsnapper sind, beide NFL sind und beide in der gleichen Division spielen, mit Blake Ferguson und Reed Ferguson von den Miami Dolphins und Buffalo Bills. Das finde ich ganz gut, auch da wieder. Da muss man von den Personen vielleicht noch ein bisschen Abstand nehmen. Und als Holder, wer ist denn ein richtig guter Holder im Moment? Das oder in meiner Karriere? Man muss ja sagen, pro Holder sind heutzutage immer Panther, ja. Und du hast gerade Tony Romo erwähnt. Früher waren es halt häufig Quarterbacks oder der Backup-Quarterback. Das sollte angeblich immer so ein bisschen die Fakes noch ins Spiel bringen. Aber sehr häufig hat es nicht geklappt. Und heutzutage sind die halt so spezialisiert und haben einfach keine Zeit mehr. So ein Quarterback ist ja super busy die ganze Zeit. Der kann nicht mehr mit dem Kicker trainieren. Deswegen macht es heutzutage immer der Panther. Und da gibt es halt auch so ein paar, die das sehr, sehr gut machen. Und andere, die Australier beispielsweise, die müssen das halt alles lernen. Ne? Also die haben das ja noch nie gemacht. Deswegen ist das für die auch so ein Ausbildungsgrund, dass man die da ordentlich trainieren muss, damit die das auch hinkriegen. Aber ich sag jetzt mal als Holder, Jordan Stout natürlich bei den Baltimore Ravens ist natürlich ein ganz, ganz großartiger, weil ich die Ravens eigentlich so gar nicht mag. Aber
was ist eigentlich deine absolute Lieblingsmannschaft in der NFL? Hast du einen?
Ich hab tatsächlich keine. Meine Frau aber, die ja, wie wir jetzt beide wissen, sehr gerne
Nupsi.
Nupsi. Mhm. Sie darf sie auch Birte nennen, aber ich nenne sie Nupsi, ist Fan der Miami Dolphins. Also da, natürlich aus dem wichtigsten Grund, ne, das Maskottchen war am süßesten. Also.
Ja, das macht Sinn. Oder ja. Aber sag nochmal hier, wir könnten uns ja schon eigentlich fast schon wieder für die nächste Folge verabreden. Diese Ferguson-Holding-Holder-Brüder in der AFC East. Also das wusste ich nicht, dass zwei Brüder quasi in derselben Division als Holder unterwegs sind. Als Longsnapper, sorry. Also ich wusste es auf jeden Fall nicht. Das ist ja auch schon wieder fast eine Folge, eine neue Folge des NFL Boulevard, oder? Lohnt sich das?
Ja, nee, das lohnt sich, glaube ich, noch nicht so ganz. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen etwas länger da aktiv sein. Aber es ist natürlich durchaus interessant, haben auch sich quasi gegenseitig beerbt, ähnlich wie die Colquitts damals bei Tennessee am College. Haben die bei LSU beide gespielt. Also erst der Ältere und gleich danach dann der Jüngere als Longsnapper und haben es bald beide in die NFL geschafft. Das ist natürlich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und wird natürlich im Buch auch unter den Familienbanden gleich hinter den Colquitts erwähnt.
Die Colquitts, wie gesagt, findet ihr auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Die Folge haben wir auch schon mal gemacht. Die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Genauso wie die heutige Folge, Ole. Vielen, vielen Dank. Erstens, dass du dieses Buch geschrieben hast. Das bereichert nochmal so den deutschsprachigen NFL-Markt, finde ich. Wie gesagt, absolute Leseempfehlung. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal über ausgewählte Geschichten in deinem Buch mit mir gesprochen hast.
Herzlichen Dank für die Einladung, dass ich das Buch präsentieren durfte. Hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ole, dann hören wir uns bei der nächsten Folge, wenn es um, keine Ahnung, die Holding, Long Snapper, was auch immer, Dynastie geht. Ich bin gespannt. Sag mir, abschließend fällt mir jetzt gerade noch ein, die Bears haben in der 5. Runde, meine ich, ja schon, haben sie einen Kicker oder einen Panther genommen? Was war das? Ein Panther,
ne? Vierte Runde, Panther.
Vierte Runde. Was kann der? Also müssen wir uns auf den vorbereiten in der kommenden Saison? Der galt im Rahmen des Drafts ja so als der beste Panther, auf jeden Fall des Jahrgangs, wenn nicht sogar der beste Panther seit Jahren. Kannst du das bestätigen?
Er war der einzige Grund, warum man in den letzten Jahren Iowa Football geguckt hat. Wer sich College Football angucken wollte und da ein Spiel mit den Iowa Hawkeyes gesehen hat, der konnte sich nur auf den Panther freuen. Torrey Taylor, ich sag mal so, der größte Name als Panther, den wir wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren hatten, vielleicht Brian Enger war der letzte, der so als Panther auch relativ bekannt war. Ist ein super Spieler, allerdings Australier. Und Australier panten so ein klein wenig anders. Ich will ja, sonst reden wir noch eine halbe Stunde. Der muss sich ein bisschen umstellen für Profis. Die haben halt einen etwas anderen Bewegungsablauf. Deswegen hatte ich einen Panther noch ein klein bisschen höher in meinen Ranglisten, weil der einfach ein bisschen mehr schon bereit war fürs Profitum. Aber Torrey Taylor, da, glaube ich, haben die Bears einen sehr, sehr guten Panther geholt. Vierte Runde können wir jetzt ein bisschen drüber diskutieren, ob es ein bisschen zu früh ist oder nicht. Auch ein großes Thema im Buch übrigens. aber ich glaube, da Marketing gar nicht. Ne? Das wird, glaube ich, ziemlich gut werden für die Bears. Ich freue mich da sehr auf den, insbesondere Netto Yards ist halt echt exzellent bei ihm. Und das war eine Sache, die Bears in den letzten Jahren haben etwas missen lassen.
Alles klar. Also, guckt auf den Panther der Bears. Ich glaube, in der 4. Runde haben sie ihn deswegen genommen, weil es auch ihr letzter Draft-Pick war. Und dann wollten sie halt sich auf der Position auch noch verstärken. Musste ich aber natürlich genau in dem Moment an dich denken und dachte, aber jetzt fällt Ole gerade in diesem Moment wahrscheinlich von seiner Couch. Ole, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du dabei warst.
Immer gerne.
Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.